ich möchte euch allen ganz herzlich willkommen heißen. Schön, dass ihr da seid. Ich werde euch beglückwünschen zu eurem Entscheid. Also, ich bin irgendwie positiv überrascht, wo es ist super blauer Himmel und mal so richtig warm und lange Zeit. Und ich freue mich, dass ihr euch doch so entschieden habt, dass ihr euch zeigt, dass das Thema interessiert mich. Herzlichen Glückwunsch. Herzlich willkommen, auch speziell der Heidi Schulz. Herzlichen Dank, Heidi, dass du dir Zeit genommen hast, so viel lieb. Also ich möchte kurz erklären, wie es dazu überhaupt kommt, dass wir uns hier treffen. Es ist so, dass wir eigentlich ein kleiner Freundeskreis sind. Die Heidi Schulz ist schon unter dem Verein Leben Plus läuft das Ganze. Es ist so, dass wir uns eigentlich regelmäßig, also das heißt ein bis zweimal im Monat, haben wir uns mit Freunden im kleinen Stil getroffen, Lüsterheit und wir haben so Lifestyle-Themen durchgeführt. Und das hat eigentlich wirklich sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Das ist spannend gewesen. Und wir sind in einem Thema angekommen, das Thema heißt Epigenetik. Das ist das Thema, was wir jetzt heute haben. Und bei diesem Thema sind wir an unsere Grenzen gestoßen. Und dann haben wir von der Zeitung mal die Heidi gehört, das Referat darüber gehalten. Zu diesem Thema hat sie das Referat gehalten in Prag am Gesundheitskongress. Und dann hat sie auch geschrieben, gesagt, Heidi, hilf mir. Schickt mir Informationen und die nette Antwort von der Heidi ist, wenn heute das Thema, ich komme zu euch. Und das ist natürlich also in Anbetracht dessen, dass sie Mutter ist, von zwei Kindern, der Familie hat und auch wichtig aktive Forscherin in diesem Gebiet, und das ist auch gut, also bin ich sehr positiv überrascht und bin ich sehr, sehr dankbar. Und wir können jetzt von dem profitieren. Und ich möchte euch, bevor ich das Wort der Heidi übergebe, kurz noch ein paar Worte zu der Heidi Schulz. Der Heidi hat einen sehr schweizerischen Namen. Und das ist also eine ganz interessante Lebensgeschichte. Also von Urgroß, Mutterseite her, du musst korrigieren, wenn es nicht richtig ist. Von der Mutter her. Genau. Von Mutterseite, der Großvater ist Schweizer gewesen. Und er hat irgendwie Netze geschafft in Genf. Und irgendwann hat er mal so jemanden begleiten, nach Südamerika verheiratet, und dann ist er dort geblieben. Und so ist also Heidi, das ist kurzfristig, ist also in Argentinien aufgewachsen, hat aber zum Teil schweizerische und deutsche Wurzeln. Und sie spricht auch sehr gut Deutsch. Sie ist aufgewachsen in Argentinien, hat dort ihr Studium gemacht. In Biochemie und hat nachher auch weiter das Studium vertieft, ist nach Deutschland und hat nachher dort das Doktorat und das Postdoc gemacht. Und im Moment ist sie am Postdoc, richtig? Und das heißt viel Arbeit, intensive Forschungsarbeit. Und ich bin total dankbar, dass wir heute aus dem Feld haben, wo aktiv im Moment über Forschung arbeitet und wo das übersetzt für uns. Und die meisten Leute aus der Forschung, wenn sie denn hier schon so gehört haben, das sprechen sehr Deutsch, wo ein normaler Leben vernünftig sein. Und ich finde es total schön, wenn es mit Heidi das schafft, die komplizierten biochemischen Vorgänge, wie sie das kann, überbringen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Vortrag. Es ist so, dass es zwei Teile sind. Jetzt der erste Teil haben wir jetzt heute am 4. Das heißt, das große Thema und dann das ganze Scheiß ist, warum wir nicht die Oberhand haben. Das ist ein generelles Thema von der Epigenetik und von heutigen Tag. Und jetzt heute am 4. geht es um die Verbindung zwischen Körper, Geist und Umwelt. Und dann am Abend, am 7:30 haben wir das Thema, haben wir darüber diskutiert, wenn man das benannt hat, und dann heißt es, weil wir mit Gen für Aussätze. Also ich denke, hochspannend, wie können wir die guten Gene einschalten, wie können wir die schlechten aussetzen und ausschalten. Also, da gibt es keine andere Anleitung. Okay, ich möchte dir dann einfach das Wort übergeben. Herzlichen Dank, Heidi, und wir sind gespannt.
Dankeschön. Ja, ich freue mich, hörst du es ein und ich hoffe, dass meine ausländische Wurzel, ihr könnt mich gut verstehen. Wenn ihr Fragen habt an den Vortrag, könnt ihr euch ruhig melden und sagen, ich habe das nicht verstanden oder ich würde gerne das noch wissen. Also keine Angst zu unterbrechen und irgendwas zu sagen, weil es ist viel besser, wenn man die Fragen gleich klären kann und nicht die ganze Zeit überlegt, ja, warum hat sie das gesagt, ich habe das nicht so verstanden. Ja, und wie schon gesagt, also mein Arbeitsbereich ist die Genetik. Und deshalb klingt es vielleicht ein bisschen laut, wenn ich sage, warum ich jetzt komme und sage, die Gene haben nicht die Oberhand. Wenn ich jeden Tag mich mit Gene beschäftige. Also, wir machen in unserem Institut Diagnostik. Wir untersuchen hauptsächlich bei Frauen, die Brustkrebs haben, welche Mutation dafür zuständig ist, oder bei Leuten mit Augenerkrankungen, auch welche Mutationen eine Rolle spielen könnten. Also, es ist mir ganz bewusst, dass Gene eine wichtige Rolle spielen, aber bei den meisten Krankheiten haben wir mehr Einfluss als die Gene. Und wir wollen dann zeigen, warum. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen sich erinnern können. Also im Jahr 2002 wurde ganz groß publiziert und der Clinton und so, war man Clinton und Craig Venter haben sich die Hand gehalten, haben eine große Rede. Ja, jetzt ist das menschliche Genom entschlüsselt und jetzt wissen wir alles ungefähr und jetzt ja, wird es ganz gut sein für die Medizin. Aber inzwischen sind mehr als 10 Jahre vergangen und was ist aus dem Ganzen geworden? Also es ist viel interessanter geworden und obwohl man gedacht hatte, man hat ein Pandora-Box, irgendwas, was geheim war für tausende von Jahren, hat man aufgemacht, jetzt wusste man, wie ein Mensch, also woher ein Mensch kommt und warum er so ist. Man hat das aufgemacht, hatte jetzt die Sequenz, aber es sind jetzt viel mehr Fragen entstanden. Also es bleibt immer noch ganz spannend. Es war eine ganz nützliche Sache, diese Sequenz von uns Menschen herauszufinden. Aber es bleibt nicht langweilig und es tut sich ganz viel. Ich fange an mit einer einfachen Frage, einfach, dass wir uns Gedanken machen. Heutzutage, Sie wissen, man kann von Blut, auch von einer Speichelprobe, ist sogar von einer Zigarette, die weggeworfen wird, DNA aufreinigen. Bei den ganzen Krimi-Serien habt ihr das schon mehrmals gesehen, bestimmt. Also, möglich ist das. Und die Frage ist also, wenn ich irgendwo eine DNA-Spur habe und ich kriege das im Labor, was kann ich herausfinden von dieser DNA-Probe? Überlegen Sie kurz, was meinen Sie, was könnten Sie herausfinden? Und ich dann werfe ein paar Ideen. Aber wenn jemand eine Idee hat schon, was könnte man herausfinden?
Mann oder Frau?
Ja, also Geschlecht. Alpha ist ziemlich schwierig, aber heutzutage geht es. Also mit einem Plus Minus von 5 Jahren.
Haarfarbe,
Hautfarbe, genau. Art von was?
Ja, Afrikaner.
Aha, also ethnische Herkunft. Ja, genau. Ja, das war gut. Noch eine Idee? Also hier eine Liste, also Geschlecht wurde schon gesagt, ethnische Herkunft, Informationen über Haare, ob derjenige vielleicht eine Glatze hat oder eine bekommen wird. Augenfarbe, obwohl das mit dem Augenfarbe inzwischen nicht so einfach, wie sie in der Schule gelernt haben, ist. Also das mit dem Blau, Grün, Braun und dominanten Fresse ist, es ist nicht nur ein Gen, es sind mehrere Gene beteiligt, dann die Augenfarbe, also man kann nicht so pauschal sagen, und dass es 100% stimmt, aber wenn man alle diese Gene kennt, dann kann man schon die Augenfarbe vorhersagen. Krankheiten, zum Beispiel vielleicht manche Typen von Diabetes. Alter wurde erwähnt. Wie kann man das Alter bestimmen? Ich meine, ist die DNA von einem Neugeborenen nicht gleich wie von einem 70-Jährigen? Was hat sich geändert? Kommen wir dazu. Hautmerkmale. Es gibt Leute, die sagen wir mal eine Tendenz haben, zum Beispiel Sommersprossen zu bekommen, andere nicht. Das kann man alles schon so ein bisschen herausfinden. Und es gibt inzwischen auch Firmen, die das kommerziell anbieten. Zum Beispiel, erkennt jemand diese Frau? Wahrscheinlich nicht. Aber die ist noch, also jetzt momentan relativ klein, aber die ist die Frau von der Gründer von Google. Und sie ist also auch eine Businesswoman und sie hat eine Firma gegründet, weil sie erkannt hat, also sie ist keine Biologin, aber sie hat erkannt, welches Potenzial für diesen ganzen Bereich liegt. Und im Jahr 2007 hat sie eine Firma gegründet, wo man einfach eine Speichel abschicken kann. Und diese Firma bestimmt einige genetische Merkmale. Und zum Beispiel wollen sie nicht so lesen können. Sie hat das natürlich bei sich selber machen lassen. Und dann also hat sie herausgefunden, obwohl sie das wahrscheinlich wusste, dass sie 50% Aschkenasisch Jewish ist, dass sie wahrscheinlich so Brokkoli und bitterfreie Gemüse nicht so mag, weil das ist ein bisschen genetisch bedingt, welche Rezeptoren wir haben in der Zunge und ob uns das schmeckt oder auch bitter ist. Also wenn Sie Brokkoli nicht mögen, liegt das an Ihren Genen. Aber, weil Sie halt das mehr schmecken als andere Leute, die nicht so viele Rezeptoren dafür haben. Ja? Aber man kann lernen, Brokkoli zu mögen. Also sie trägt eine Mutation für den sogenannten Bloom-Syndrom. Und wenn ihr Partner auch eine Mutation hätte, dann wäre es möglich, dass sie ein Kind mit dieser Krankheit bekommen. Und eigentlich in Rollen, vielleicht oder ihr Interesse für diese Geschichte, ist dazu gekommen, dass die Mutter von der Mann, also von der Gründer von Google, an Parkinson leidet. Und sie wollte wissen, wird mein Mann auch Parkinson bekommen. Und so sind diese Gedanken entstanden, so eine Firma zu gründen. Aber die Frage ist, okay, diese Informationen waren in diese Zelle, aus denen sie entstanden ist. Ja? Und welche Informationen sind überhaupt in so einer Zelle und wie ist das Ganze kodiert, wenn wir jetzt bei Computersprache sind? Ja, also in dieser einen Zelle waren 46 Chromosomen, 23 von Mutter, 23 von Vater. Und wenn man sie nimmt und auseinander, oder also so richtig auf, ja, sieht praktisch die Enden von den Chromosomen, und alle nacheinander ausfallen, dann haben wir eine 2 Meter lange Kette oder Pfad mit den Chromosomen. Und das war dicht verpackt in diese erste Zelle. Jeder von uns ist auch aus einer Zelle entstanden. Ist das nicht unglaublich? Ich meine, dass wir sind und dass wir aus einer Zelle stammen. Wie ist es dazu gekommen, dass aus einer Zelle so viele Zellen, also wir haben 100 Billionen Zellen, ein bisschen abhängig von Körpergröße natürlich. Zellen, also das ist ein 1 gefolgt von 14 Nulls. Das sind eine Menge Zellen und die sind nicht alle gleich. Wie entsteht das, dass aus einer Zelle ganz viele und unterschiedliche Zellen entstehen? Ja, schauen wir mal erstmals in diese eine Zelle. Es war eine Reihe von Bücher, also bei Chromosomen, und die bilden zusammen diese Bibliothek, unser Genom. Jede von den Büchern, können wir sagen, ist ein Chromosom, und wenn ich ein Buch öffne, habe ich verschiedene Sätze und Wörter. Und diese Wörter sind dann unsere Gene, die Sätze. Ja? Und die Gene bestehen aus verschiedenen Teilen. Kleine Teile, das sind die Wörter in den Satz. Und die Buchstaben sind die sogenannten Basenpaaren. Ja? Und wir haben nur 4 unterschiedlich, also nicht 26 in unseren Büchern, sondern 4. A, C, G und T. Und einfach diese freie Folge entschlüsselt alles, was wir sind. Kann es sein? Oder gibt es mehr dazu? Das Ganze ist in der Zelle verpackt, im Nukleus. Und wie gesagt, 46 Chromosomen. Und diese 2000 Millionen Buchstaben haben da Code unseres Lebens und zusammen gibt es 22.000 Gene. Ja? Man hat immer gedacht, es sind viel mehr, weil wir Menschen so komplex sind. Man hat geschätzt, dass es 100.000 sein müssten. Und man war ganz überrascht, dass es dann nur 22.000 waren. Aber es gibt Mechanismen, die aus nur 22.000 viel mehr machen können. Und das werden wir sehen. Jeder von uns unterscheidet sich von derjenigen, der nebenan sitzt. Und zwar an etwa 2 Millionen Zellen. Also wenn ich mein Buch nehme und ihr ein Buch und vergleiche, dann gibt es an 2 Millionen Stellen eine Unterschiede. Sie haben ein A und ich habe ein G. Und Sie haben ein C und ich habe ein T an bestimmten Stellen. Die meisten von diesen Unterschieden machen nicht viel aus. Ja? Aber natürlich, wenn ich gerade bei einem wichtigen Satz und einem wichtigen Wort eine andere Buchstabe habe, dann kann es zu etwas kommen, was ich sehen kann, zum Beispiel Augefarbe, blau, grün, braun. 200.000 von diesen Unterschieden sind selten. Also wahrscheinlich hat keiner hier in Solothurn diese gleiche Stelle, wie Sie es haben. Ja? Es gibt manche Stellen, wo wir ganz einzigartig sind. 30.000 von diesen Unterschieden liegen tatsächlich in wichtigen Sätzen. Die meisten davon liegen einfach zwischen den Sätzen. Das ist ein Merkmal von unserem Genom, dass wir halt einen Satz haben, dann kommt eine Stelle mit Buchstaben, aber man kann da nichts lesen. Also es sind einfach die Buchstaben, aber ergeben keinen Sinn. Und dann kommt wieder ein Wort. Und die Mehrzahl von diesen Unterschieden liegen in diesem Bereich, wo ich nicht lesen kann. Und man hat lange, also 30 Jahre lang, von den 70er Jahren bis 2004/2005, gesagt, das ist Schrott-DNA, nutzlos. Ist einfach da, aber bringt überhaupt nichts. Warum das denn, ob das stimmt oder nicht? Und jeder von uns trägt Mutationen. Sogar 200 Stück, die dazu führen, dass irgendein Gen nicht so ganz funktioniert, wie bei meinem Nachbar. Ja? Aber trotzdem, meistens gibt es ein anderes Gen oder ein anderes Produkt, die die Funktion in etwa übernehmen kann. Und weil ich auch zwei Kopien von jedem Gen habe, dann wenn die eine Hälfte nicht funktioniert, die andere Hälfte reicht meistens aus. Ja? Was interessant ist, bei der Entstehung von Spermium und Eizelle bei meinen Eltern sind Fehler unterlaufen. Und zwar etwa 50 und 50, sodass an 100 Stellen ich mich ganz unterscheide von meinen beiden Eltern. Also sind Sachen, die neu entstanden sind. Und bei jeder Generation entstehen dadurch neue Mutationen oder Veränderungen. Ja? Deshalb im Laufe der Zeit sind wir vielleicht anfälliger für manche Krankheiten und so weiter. Und jeder von uns zeigt 20 von diesen Mutationen führen zu einer Erkrankung, wenn wir zwei falsche Kopien hätten. Ja? Aber in den meisten Fällen heiraten wir jemanden, der nicht die gleiche 20 hat und dann ist es kein Problem. Ja? Aber einfach um einen Punkt zu klären, die vielleicht so manchmal so gedacht wird, Mutationen können auch gut sein. Ja? Es gibt schlechte Mutationen, es gibt auch gute Mutationen. Oder zum Teil schlechte und zum Teil gute. Zum Beispiel, es gibt Leute, die eine Mutation haben, in diesem Gen GHR, ja? Ist schlecht, weil sie dann kleinwüchsig sind. Also die waren nicht so groß. Aber das Vorteil, das sie haben, ist, sie kriegen nie Krebs oder Diabetes. Die sind sozusagen geschützt. Ja? Also hat auch einen Vorteil. Ja, so schaut es aus mit den Mutationen und so weiter. Und als wir geboren waren, dann haben wir diese 100 Billionen Zellen in uns und die müssen ständig erneuert werden. Jede Sekunde sterben Hunderttausende von Zellen und müssen auch neu aufbauen, ohne dass wir das merken. Und jede neue Zelle muss die richtigen Informationen halten, ohne Fehler. Weil wenn ein Fehler plötzlich entsteht, dann kann das später zum Beispiel zu Krebs führen. Ja? Man schätzt, dass im Laufe unseres Lebens etwa 1 Trilliarde, also so, das ist die Zahl, Zellteilungen stattfinden. Und die sollten möglichst alle gut laufen, ohne Fehler, damit wir gesund bleiben. Deshalb müssen wir schauen, dass wir ein Lebensstil haben, die fördert, dass kein Fehler entsteht bei diesen ganzen Zellteilungen, die ständig vor sich passieren. Ja? Wenn wir schauen, dann was sind die Leute vor 100 Jahren gestorben und dann was sterben wir heutzutage, dann merken wir, es muss, also, dass wir sterben, hängt nicht nur mit der Genetik zusammen. Weil sonst müssten die Leute über die ganze Geschichte der Welt an das Gleiche gesprochen sein. Ja? Und wenn Sie sich das anschauen, vor 100 Jahren sind die Leute am meisten an infektiöse Krankheiten gestorben. Ja? Tuberkulose. Kennen Sie jemanden, der heutzutage an Tuberkulose gestorben ist? Die wenigsten, vielleicht eine oder zwei kennen jemanden, der Tuberkulose hat. Heutzutage?
In Afrika?
Ja, ganz viele und in anderen keine Leute. Aber heutzutage sterben wir eher an Herzkreislauf-Erkrankungen, Krebs, Atemsystem und so weiter. Also es hängt nicht mit den Genen zusammen, dass wir sterben müssen, sondern es muss eine Rolle spielen, wie wir leben. Ja? Vor 100 Jahren haben die Leute nicht so gewusst, halt Hände waschen oder alles sauber halten und so weiter. Oder sich schützen können, es gab keine Antibiotika, wenn man an etwas erkrankt war. Heutzutage haben wir das alles, aber wir sterben trotzdem. Wir sterben halt an anderen Sachen. Und es gibt uns seit wenig schon, aber fangen wir dazu bei. Wenn man sich Statistiken anschaut, zum Beispiel die Sterberate durch Brustkrebs bei 100.000 Frauen. Man sieht, also in Japan sterben viel weniger Frauen an Brustkrebs als in den Vereinigten Staaten. Gut, man könnte sagen, vielleicht so die Gene von den Japanern sind ein bisschen anders als von Amerika und es hat sich geschützt für Brustkrebs. Also könnte eine Erklärung sein. Aber wenn man sich andere Studien anschaut, dann sieht man, also jetzt mit Herzmuskelinfarkt, wenn man Männer in Japan untersucht, nur 7 von 1000 erleiden einen Herzmuskelinfarkt. Wenn japanische Männer umziehen und in Kalifornien leben, die haben immer noch die Japaner-Gene, sagen wir mal, dann sterben 31 von 1000 Männer an. Also es ist nicht genetisch bedingt, es muss irgendwas auch mit der Umwelt zusammenhängen. Ja? Und wenn man sich, leider habe ich aus der Schweiz keine Statistiken gefunden, aber zum Beispiel aus Deutschland, desto dunkler die Farbe, desto mehr Leute sterben an Krebs. Und man sieht, es ist nicht eine durchgehende Karte, obwohl halt, sagen wir mal, die Gene ähnlich sein müssen, nach Deutschland, nach der Schweiz und so weiter. Es gibt Städte oder Bereiche, wo die Leute eher an Krebs sterben als andere Bereiche. Also, die Umwelt ist doch wichtig. Und das wissen wir von den ganzen Untersuchungen, zum Beispiel zu Brustkrebs haben wir erwähnt, dass wir in unserem Institut untersuchen. In den wenigsten Fällen, wenn eine Frau Brustkrebs bekommt, ist das, weil sie von der Mutter oder Vater eine Mutation, also ein fehlerhaftes Gen, bekommen hat. Das ist nur in 5-10% der Fälle. Und bei anderen Krebsarten genauso viel. Die meisten Krebsfälle sind dazu zurückzuführen, dass unser Lebensstil dazu geführt hat, dass eine Zelle plötzlich verrückt gespielt hat. Ja? Und sich anfängt zu zeigen, umgebrennt. Und teilt sich und teilt sich und teilt sich. Normalerweise gibt es eine Bremse und sagt, hey, komm, dann brauchen wir nicht mehr eigentlich so viele Zellen, wo auch sich zu teilen. Ja? Aber wenn diese Bremse oder dieser Schutzmechanismus ausgeschaltet wird, dann teilt sich, teilt sich und es wächst ein Tumor. Ich weiß es nicht hier, aber damit es sichtbar wird, zeige ich es so. Aber hauptsächlich sind Rauchen Diät, also dass wir entweder zu viel oder zu fettig oder zu, also Zuckergehalt zu hoch essen oder übergewicht. Ja? Und ich meine, es wird so viel Werbung, besonders jetzt im Sommer gemacht, Sonnenschutz und vergessen Sie nichts und passen Sie mal auf. Und wenn Sie sich die Statistiken anschauen, nur 2% der Krebsfälle sind auf UV-Strahlen zurückzuführen. Ja? Und die meisten, also 70% auf anderen Faktoren, wo nicht so viel Werbung und Druck gemacht wird, aufpassen. Ja? Heutzutage, weil man so ganz viele Sachen sequenzieren kann, so günstig. Also sequenzieren heißt, die Reihenfolge von den Buchstaben zu bestimmen. Ja? Das kann man heute von jedem beliebigen biologischen Material, die Sie haben, machen. Also Sie nehmen eine Zelle oder ein paar Zellen von irgendeinem Tier, eine Pflanze, was Sie wollen. Und Sie können die Reihenfolge von Buchstaben bestimmen. Und das heißt sequenzieren. Ja? Und man kann halt Tumore von Leuten, die Lungenkrebs zum Beispiel haben, sequenzieren und schauen, wie viel haben sie gebraucht und so weiter. Und man hat berechnet, dass für jede 15. Zigarette, die gebraucht wird, eine Mutation entsteht. Also Rauchen ist sehr gefährlich für die Zellen. Ja? Die, also verschiedenen von den Komponenten von der Zigarette führen dazu, dass bei dieser Zellteilung ja, dann ein Fehler entsteht. Und wenn man Pech hat an einem Gen, die eigentlich diese Zellteilung bremsen sollte, und dann entsteht Krebs. Ja? Aber eigentlich, die meisten von uns haben heute und jetzt ein Mini-Mini-Mini-Tumor in uns. Ja, also sind die sogenannten Mikrotumoren. Weil so viele Zellen in unserem Körper, ja, läuft irgendwas doch irgendetwas schief. Ja? Und man hat das herausgefunden, indem man also Leute, die bei Unfällen oder nicht krankheitsbedingte Faktoren gestorben sind, sich angeschaut hat und also wirklich also geöffnet und geschaut hat, wie schauen die ganzen Organe und so weiter. Und man hat festgestellt, zum Beispiel bei 40- bis 50-Jährigen, die einen Autounfall gestorben sind und plötzlich gesund waren, bei Frauen findet man in einem Drittel der Frauen zum Beispiel solch ein Mikrotumor und bei Männern in der Prostata bei 40%. Und in der Schilddrüse, also die meisten haben irgendeine Zelle in der Schilddrüse, die nicht ganz richtig ist und darauf wartet, dass dieser Schutzmechanismus, das Immunsystem und so weiter, zulässt, dass sie sich teilen kann. Ja? Aber solange wir, also meistens, wenn wir einen guten Lebensstil haben, dann ist das Ganze gebremst oder wird sogar getötet und stirbt ab, diese eine Zelle, die jetzt einen Fehler hat. Und das wissen wir, weil halt, wie gesagt, in diese Altersgruppe nur 1% von den Frauen eine Brustkrebsdiagnose bekommt. Ja? Oder 2% von den Männern. Also, es ist in unserem Körper gibt es ständig praktisch bei dieser Zellteilung ab und zu kleine Fehler. Aber diese eine Zelle, solange alles richtig funktioniert, mein Immunsystem und so weiter, wird ja, blockiert oder wird getötet und dann passiert nichts. Und einfach, dass Sie sich das vorstellen können, weil ich werde ich weiß nicht, ob Jeppo war heute Abend dazu kommen, ein bisschen mal zu erklären, weil ich denke, Selbst ist ein Thema, wie die meisten von uns beschäftigt, oder wir haben Bekannte, oder sind selber betroffen, oder wie auch immer. Und es gibt also bei der Tumorentstehung zwei Arten von Genen, die eine wichtige Rolle spielen. Von diesen 22.000 Genen, die wir haben, gibt es ein paar, die als Bremse funktionieren. Also die sind dafür da, zu sagen, schön und gut, du bist eine Zelle, aber jetzt haben wir genug Hautzellen, wir brauchen nicht neue Hautzellen, also bleib mal ruhig, du brauchst dich nicht zu zeigen. Ja? Solange diese Gen in meiner Hautzelle aktiv ist, ist alles in Ordnung. Sollte irgendwann mal nicht genug von diesem bremsenden Gen in meine Hautzelle produziert werden, dann kann die Zelle anfangen, sich zu teilen. Ja? Und auf der anderen Seite gibt es tumorfördernde Gene. Also funktionieren als Gastherren. Von diesen, die sind da, aber sollten tatsächlich nicht aktiv sein. Ja? Und deshalb müssen wir schauen, was können dazu beitragen, dass wir ganz viel von diesen tumorhemmenden Gene haben und ganz wenig von den tumorfördernden Gene. Können wir was dazu beitragen? Ja? Werden wir sehen. Aber dass Genetik nicht das Wichtigste ist in unserem Leben und auch, also die paar Beispiele, die ich genannt habe, es zeigt folgende Studie. Und zwar, es ist eine ganz bekannte und große Studie, die schon seit Jahren läuft in den USA. Das heißt das Framingham-Studie. Da wurden Krankenschwestern gefragt, gemessen, gewogen, alles Mögliche wurde mit ihnen gemacht, also mehrere Tausende. Und die wurden also seit, also glaube ich, nahe 30 Jahren immer wieder untersucht und gefragt, wie es ihnen geht, was für Krankheiten sie haben und so weiter. Und aus dieser Studie hat man Folgendes berechnet. Also man hat eine Frau oder einen Mann gehabt und gefragt, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie nächstes Jahr mehr wiegen als dieses Jahr, wenn ihr Ehepartner also ein bisschen übergewichtig ist. Ja? Hat das einen Einfluss? Ja, also da fangen wir mal an bei Geschwistern. Das ist logisch. Also bei Geschwistern, klar, wenn mein Bruder oder Schwester zunimmt, dann ja, vielleicht die Gene, ja, spielen eine Rolle, dann muss ich, werde ich auch wahrscheinlich zunehmen. Meine Eltern waren auch ein bisschen dick, ja, dann habe ich ein Risiko dazu, voll am Leben. Tatsächlich ist es so, wenn unser Geschwister zunimmt, werde ich mit einem 40% Wahrscheinlichkeit auch in der nächsten Zeit ein bisschen zunehmen. Ja? Natürlich, wenn es Verwandten sind, also ein Cousin, eine Cousine, Tante, Onkel, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer. Ja? Zweite, dritte Skala. Aber die Frage ist, was passiert zum Beispiel mit meinen Nachbarn oder mit einer Freundin, wenn die zunehmen? Also wie gesagt, bei Ehepartner liegt es ungefähr gleich mit Geschwistern. Und da sieht man schon, es sind nicht nur die Gene. Ja? Also weil, wenn es nur die Gene wären, dann ist es egal, ob mein Ehepartner zunimmt. Wir haben unterschiedliche Gene, ich nehme nicht zu. Ja? Aber man sieht, der Anteil ist ungefähr gleich wie bei Geschwister. Also spielt schon eine Rolle, mit wem ich lebe, wie ich mich ernähre und so weiter. Wie ist es, wenn meine Nachbarin zunimmt? Hat das eine Rolle? Nein, haben sie keine gefunden. Also bei dieser Studie haben sie ganz viel über die Leute gewusst. Sie haben gewusst, wo sie wohnen, sie haben gewusst, mit wem sie befreundet sind, mit wem sie verwandt sind und so weiter. Und deshalb konnten sie das Ganze verrechnen. Ja? Jetzt wussten sie auch, dass Krankenschwester A eng befreundet ist mit Krankenschwester B. Und dann haben sie geschaut, okay, hat Krankenschwester B zugenommen in dieser Zeitraum und wie schaut es aus mit Krankenschwester A? Gibt es da einen Zusammenhang? Was wollen sie denken?
10%.
10%. Schauen wir uns mal an. Also, aufpassen mit dieser Freundeskreis. Also, es hat einen bösen Einfluss als ihre Gene, praktisch wie ihre Geschwister, also um sie zu nehmen, ihr Ehepartner, also bei engen Freundschaften von gleichem Geschlecht, haben Sie gesehen, es hat einen sehr großen Einfluss. Ja.
Bei uns ist es umgekehrt. Ich war immer 10 Kilo schwer und jetzt bin ich leichter und meine Frau schwer.
Aha, vielleicht in der Freundeskreis haben Sie schlanke Freunde und Sie jetzt noch weiter. Ja, also hiermit ist der 171% wahrscheinlich, oder? Ja, also das hat mich auch gewundert, aber es wurde so publiziert. Also es ist so, sagen wir mal, ich weiß nicht genau, wie Sie es verarbeitet haben, aber auf jeden Fall ist es höher und viel höher als die anderen Wahrscheinlichkeiten. Also
das die Rate, niedrigste, das höchste Rate.
Nee, nicht ganz. Es sind schon Prozente. Ich glaube, es kommt nicht so auf die Zahlen an, aber es kommt darauf an, halt, dass der Einfluss von einem Freund oder Freundin viel größer ist als Blutverwandte oder Ehepartner. Ja? Wahrscheinlich.
Kann
man
sich nicht unterscheiden, weil
die
essen das Gleiche in der Familie.
Natürlich, aber ich esse nicht das Gleiche wie meine Freundin.
Ja.
Aber ich esse nicht das Gleiche, aber ich behaupte, dass ich nicht das Gleiche jeden Tag in meine Freundin esse. Und trotzdem hat das spielt das eine Rolle.
Ja. Also, hier sehen wir, dass zum Beispiel bei Gewicht es nicht auf die Gene ankommt. Oder nicht nur. Spielen schon eine Rolle natürlich, weil ich sehe, dass desto nervverwandt, desto größer der Prozentsatz. Aber soziale Netzwerke und Verhältnisse beeinflussen auch meine Gesundheit. Ja? Und ich habe am Anfang erwähnt, dass wir halt diese Reihe von Buchstaben haben, aber zwischendurch haben wir Bereiche, wo keine Information. Und das war dieser Bereich, es sind eigentlich 98%, ich denke, nein, habe ich nicht. Also, Sie sehen nur 2% von unseren Buchstaben, kann ich tatsächlich als Wörter lesen. Und das ist heutzutage möglich. Also, ich kann die Frequenz bestimmen von jemand oder etwas und dann kann ich das übersetzen lassen und ich weiß genau, was bedeutet was. Ja? Aber es gibt Bereiche, wo ich versuche zu übersetzen und es macht keinen Sinn, weil es einfach keine Wörter gibt. Und das ist bei 98% von uns eingenommen. Wo man gesagt hat, Schrott, ist übel geblieben von der Evolution, macht keinen Sinn, ist einfach da und Schluss. Aber wenn wir uns andere Lebewesen anschauen, dann sehen wir diesen Bereich von Schrott, den A, ist viel kleiner als bei uns Menschen. Ja? Und dann stellt sich die Frage, warum. Und in den letzten 5 oder 6 Jahren hat man so viele Informationen gesammelt, dass man heutzutage nicht mal diese Bezeichnung Junk DNA oder Schrott-DNA benutzt. Weil man herausgefunden hat, in diese 80%, wo ich keinen Sinn finden kann, gibt Enzyme und Sachen in meinen Zellen, die doch ganz viel Sinn machen können. Und diese Bereiche enthalten wichtige Informationen, wie die Steuerung von den Genen sein soll. Und deshalb ist es nützlich, so viel Schrott zu haben. Es ist kein Schrott, es sind keine überall, also Sachen, die übrig geblieben sind von der Evolution. Es sind wichtige Bereiche, ohne die wir wahrscheinlich nicht leben könnten, sogar. Ja? Weil wir steuern das Ganze. Und deshalb erklärt sich, warum bei eineigen Zwillinge, also es gibt manche, die schauen wirklich so ähnlich aus, man kann sie nicht also erkennen, was es war, es sei denn, man kennt die Körper gut. Und trotzdem, auch bei Leuten, die
100% ähnlich ausschauen, erkannten nicht immer beide an das Gleiche. Ja? Wieso? Sie haben die gleiche Gene, wenn sie ein Ei sind. Ja? Es hängt mit dieser Streuung zusammen. Sie haben die gleiche Gene, aber sie benutzen die Gene nicht in eine gleiche Art und Weise. Und es hat die eine erkannt an Schizophrenie und in 70% der Fälle erkannt die zweite nicht an Schizophrenie. Ja? Nur ein bisschen der Fälle erkannten beide Eierzwillinge an Schizophrenie. Und man hat das untersucht, also man hat ein Eierzwillinge genommen, wo eine Schizophrenie hat und die andere war nicht, und die genommen und die Gene untersucht und herausgefunden, der Unterschied ist, bei derjenigen, der an Schizophrenie erkannt, einen von den Steuerungsmechanismen, die ich gleich erklären werde, funktioniert mehr als bei der anderen. Ja? Also die Steuerung von der Gene, die zum Teil eine Rolle spielt bei der Entstehung von Schizophrenie und von vielen Krankheiten, also wie viele Krankheiten, gehen nicht zurück auf Mutationen in die oder jenige Gen, sondern es ist eher ein Zusammenspiel, dass ein Gen nicht so viel produziert, wie er sein sollte, oder anders vielleicht ein bisschen zu viel. Und so, wenn das diese Gleichgewicht nicht so ist, wie es sein sollte, entsteht diese Erkrankung. Und vielleicht haben Sie auch schon so Titelblätter von irgendeinem Zeitschrift gesehen, wo das Thema so ein bisschen schon ins Rollen kommt. Ja? Zum Beispiel der Sieg über die Gene. Oh, jetzt können wir früher, gesünder, glücklicher werden. Ja? Und also heute Abend sprechen wir dann wie. Aber die Mechanismen dazu und ein paar Beispiele wollte ich jetzt schon nennen. Ja? Also, ich will in den nächsten Minuten erklären, wie diese Steuerung von den Genen vor sich geht. Damit wir dann später verstehen können, was können wir machen. Und ein Beispiel aus der Natur, die uns zeigt, dass das tatsächlich so ist, diese Steuerung, ist halt die Metamorphose. Ja? Zwischen das und das gibt es, also es sind die gleichen Gene. Aber wenn ich sie anschaue, sind sie ganz unterschiedlich. Ja? Was hat sich geändert? Die haben die gleichen Gene. Aber halt hier brauche ich manche Gene, die ich zum Fliegen nicht mehr brauche. Ja? Oder um diese schöne Farbe zu produzieren, sind manche Gene aktiv, die hier ausgeschaltet sind. Ja? Es kommt auf die, wie viel produziert wird von den Genen, die man hat, was aus einem wird. Ja? Auch bei der Metamorphose. Und wie kann das geschehen? In jeder Zelle von unserem Körper geschieht das, weil so ist es nur möglich, dass verschiedene Zellentypen entstehen. Wir haben etwa 200 bis 250 verschiedene Zelltypen in unserem Körper. Und alle haben die gleiche Gene. Ja, weil ich kann nicht sagen bei der Zellteilung, ah ne, die Gene brauche ich nicht, bleiben jetzt raus. Und hier brauche ich die anderen Gene. Geht nicht. Also jede Zelle bekommt die gleiche Gene wie jede andere Zelle in unserem Körper. Aber wenn ich sie bekommen habe, dann kann man entscheiden, Gen A brauche ich in der Muskelzelle, Gen A brauche ich nicht in einem Neuron, und so weiter. Ja? Und man kann an- und ausschalten. Wie bei einem Barcode. Also die schwarze Striche, die brauche ich nicht, schalte ich aus. Die weiße brauche ich, lasse ich an, praktisch. Ja? So. Und jetzt, damit Sie das, denke ich, ganz kurz vorstellen können, benutze ich, also man kann es in unterschiedliche Weise erklären. Ich mache es jetzt mit einem Informatik-Beispiel. Ja? Was ist das Ganze mit dieser Steuerung? Also es heißt Epigenetik, wurde schon erwähnt in der Anleitung. Und Epi heißt drauf. Also es kommt von der Lateinische. Also Genetik ist die Reihenfolge von Buchstaben. A, C, C, T, G, G, A, C, T. Ja? Das ist die Genetik. Aber was ich welche Änderung ich dann mache, damit ich das Ganze besser messen kann, das ist die Epigenetik. Und jetzt zu dem Computerbeispiel. Also, wenn ich mir einen neuen Computer kaufe, schön und gut, aber wenn ich keine Steuerungssoftware dazu kaufe, ist es fast nutzlos. Also für mich ist es nutzlos. Ja? Ich brauche eine Steuerung, ein Windows oder Linux oder irgendwas, damit es funktioniert. Ja? Die Gene, die Reihenfolge von Buchstaben, das ist meine Hardware, das ist meine Festplatte und das Ganze. Ja? Aber ich brauche dann eine Software, damit das Ganze läuft und macht, was ich brauche. Ja? Und das ist die Epigenetik. Und deshalb, das ist so eine Erfahrung, die ich habe, für die Epigenetik, also diese 80%, wo ich halt Sachen einbauen kann, die das Ganze steuern, desto besser. Ja, weil dann habe ich feinere Steuerungsmechanismen. Ja? Und um die Steuerung von diesem Computer zu machen, gibt es bis jetzt 2 bekannte Mechanismen. Ich bin sicher, es gibt mehr. Aber das sind die, die wir jetzt heute kennen. Ja? Und die kennen wir auch seit 10 Jahre. Also es ist ein ziemlich neues Gebiet von der Genetik und ich bin sicher, es werden noch dazu kommen. Aber bleiben wir bei den 2. Ja? Und ich erkläre, wie die funktionieren. Damit wir dann verstehen, wie wir sie beeinflussen können. So, fangen wir mal an mit der Software. Ja? Also ich kann vielleicht in meine Hardware eine Grafikkarte installiert haben. Aber wenn ich mir keine Corel oder keine Ahnung, irgendein Grafikprogramm dazu kaufe und installiere, bringt mir die Grafikkarte nicht. Ja? Oder nicht so viel. Ja? Also, der erste Mechanismus heißt Methylierung und es ist halt, ist etwas aktiv, kann es funktionieren oder nicht. Ja? Dann gibt es ein zweites Mechanismus. Und zwar wie der Kabel praktisch. Und zwar, ich habe gesagt, unsere Chromosomen, wenn die sich anschauen in der Zelle, die sind nicht so wie Striche, wie sie in der Schule gelernt haben, in den Büchern, sondern die sind so verwickelt. Ja? Und desto kompakter sie verwickelt sind, desto weniger können sie die lesen. Ja? Deshalb also habe ich das jetzt versucht mit einem Kabel. Also wenn der Kabel ganz ich kann es gut anstecken und so weiter, kann ich alles gut lesen. Wenn es einen Knoten hat, dann kann ich, also vielleicht funktioniert, kriege ich keinen Strom und ich kann das Ganze nicht benutzen. Ja? Und dann habe ich die Escape-Taste. Also manchmal will ich irgendwas machen und sage, oh nee, das wollte ich nicht. Dann kann ich einfach die Escape-Taste drücken und das Ganze läuft rückgängig. Das ist der dritte Mechanismus. Ich werde dann nach und nach mit Beispielen alle 3 erklären. Aber einfach, dass Sie sich vorstellen können, es gibt halt, ich brauche eine Software, die gut funktioniert. Ich muss schauen, dass ich überhaupt Strom bekomme, dass ich das Ganze lesen kann, dass das Ganze locker ist. Und dann, wenn ich irgendeinen Befehl gegeben habe, und dann nachträglich entscheide, das habe ich nicht gebraucht oder das habe ich nicht gewollt, dann habe ich eine Escape-Taste. Ja? Und genauso ist es in der Zelle. Das mit der Epigenetik können Sie sich auch so vorstellen, wie halt Komma zum Punkte und was auch immer, damit man einen besseren Sinn aus einem Satz machen kann. Zum Beispiel, ich kann einen Satz schreiben, komm, wir essen, Opa. Ja? Komm, es ist Zeit zum Essen. Aber wenn ich eine Komma weglasse, komm, wir essen, Opa. Hat eine ganz andere Bedeutung. Ja? Und genauso kann ich mit den Genen, also mit diesen Steuerungsmechanismen, kann ich mit der gleichen Reihenfolge von Buchstaben etwas ganz anderes daraus machen. Abhängig, wo ich den Punkt setze, ob ich eine Komma hier oder einen Punkt da setze. Und es ist ein Unterschied, oder? Ja, genauso in unseren Zellen. So, jetzt kommen wir zu dieser Methylierung. Also, wir haben diese Kette von DNA. Also, jetzt sind wir bei Mechanismus Nummer 1. Ja? Das heißt Methylierung. Und in unserer Plakette finden wir ab und zu Stellen, wo ich eine C gefolgt von einer G habe. Also ich lese A, A, T, G, A, T, G, C und dann geht es weiter. Und wenn ich in einem Bereich ganz viele von diesen G, C Kombinationen habe, dann gibt es Enzyme in meiner Zelle, die einen Stoff draufsetzen können. Es heißt ein Methylgruppe, deshalb heißt das Ganze Methylierung. Ja? Und wenn ich zu viele von diesen Punkten an einer Stelle habe, das bedeutet für die Zelle, das brauchst du nicht. Das liest du nicht. Ja? Die Information ist da, aber kann man nicht benutzen, kann man nicht lesen. Gibt es Fragen zu diesem Mechanismus?
Heißt das, was wir nicht benutzen, verlieren wir?
Nein, es ist immer noch da. Und im Notfall oder gegebenenfalls, vielleicht kann es wieder benutzt werden. Und zwar, dieser erste Mechanismus von den zwei Mechanismen ist der Mechanismus, die, sagen wir mal, langfristiger bleibt. Ja? Also die andere kann ich von vielleicht einen Tag zum anderen oder von einer Stunde zum anderen ändern. Aber diese Methylierung ist stabiler. Ja, bleibt längerfristig. Zum Teil mein ganzes Leben, also wenn ich am Anfang meines Lebens aus irgendeinem Grund bei einem Gen viele von diesen Signalen gesetzt worden sind, bleibt dieses Gen lebenslang nicht nutzbar in meinen Zellen. Ja, zum Teil. Bei anderen Bereichen kann man das nach 5 Jahren oder nach einem Monat wieder löschen. Natürlich kann ich nicht entscheiden und sagen, jetzt Gen A, du musst dich ausschalten, jetzt Gen C musst du dich ausschalten. Ja? Es läuft ohne, dass wir einen bewussten Einfluss drauf nehmen können. Und wir sind noch in der Kindheit von diesem ganzen Thema. Also ich kann Ihnen nicht sagen, wann und warum wir dieses Gen ausgeschaltet und diese nicht. Ja? Aber wir wissen, dass es ein Mechanismus, der einen großen Einfluss hat auf unsere Gesundheit und bleibt so längerfristig. Und damit das Ganze richtig funktioniert, brauche ich Lebensmittel. Also um diese roten Punkte, diese Methylgruppen zu erzeugen, brauche ich ganz viel Cholin, Betain, Folsäure, Vitamin B12, ja. Und die finde ich hauptsächlich, aber diese Lebensmittel hat man herausgefunden, dass sie ganz gut sind, damit das Ganze gut funktioniert. Also Kurkuma, Soja, Knoblauch, Zimt, Brokkoli, Trauben. Es gibt natürlich andere Lebensmittel, aber hier ein Beispiel. Und Sie fragen sich vielleicht, stimmt das? Ich meine, kann es wirklich so sein, dass was ich esse einen Einfluss hat auf meine Gene und deren Aktivität? Dafür hat man vor 5-6 Jahren ein ganz berühmtes Experiment gemacht. Es gibt Mäuse, also normalerweise schauen Mäuse so aus. Braun oder weiß oder schwarz und ziemlich klein. Ja? Aber es gibt Mäuse, die sogenannten Agouti-Mäuse. Also beide Mäuse haben ein Gen in ihrem Genom, die Agouti heißt. Normalerweise muss das Agouti-Gen am Anfang der Entwicklung von einer Maus aktiv sein und dann muss es methyliert werden und soll ausgeschaltet bleiben, lebenslang. Weil man braucht es dann nicht mehr. Ja? Aber bei manchen Mäusen hat man herausgefunden, dass dieses Gen angeschaltet bleibt, lebenslang. Und deshalb produzieren sie so eine gelbe Fellfarbe, ja, und nicht, also das ist nicht so schlimm, aber sie werden dicker als die anderen Mäuse. Meistens haben sie dann Diabetes, und sterben viel so an Krebs als die anderen Mäuse. Also es ist eigentlich schlecht, eine gute Maus zu sein. Ja? Aber genetisch gesehen, also wir haben die gleiche Gene. Das Einzige, was schief gelaufen ist, ist, dass die Steuerung von den Agouti-Genen bei diesen Tieren angeblieben ist. Also es wurde nicht zum heutigen Zeitpunkt methyliert, ausgeschaltet, ausgesprochen. Ja? So, man hat sich Folgendes überlegt. Was ist, wenn wir solche Tiere nehmen, Weibchen, und kreuzen sie mit normal aussehenden Männchen? Und wir machen zwei Gruppen. Die eine Gruppe kriegt normale Mäusefutter und bei der zweiten Gruppe kriegen sie normale Mäusefutter plus viele von diesen Lebensmitteln, also Cholin, Betain, Folsäure, Vitamin B12 und B6. Also hat man das gemacht. Ja, zwei Gruppen. Und während der Schwangerschaft hat diese Weibchen einen Zusatz von diesen Mitteln bekommen. Und als die Nachwuchse geboren sind, die meisten Nachwuchse hier waren gelb, wie die Mutter. Und bei dieser Gruppe waren sie erbrannt, obwohl beide Mütter genetisch gleich waren. Ja? Also der einzige Unterschied zur Fellfarbe von diesen Nachkommen und auch, dass sie keine Diabetes bekommen haben und kein Krebs später, ist, dass ihre Mutter während der Schwangerschaft noch von diesen Methylierungslebensmitteln bekommen hatte. Also das ist ein Beweis, dass tatsächlich, was wir essen, einen Einfluss hat auf die Steuerung von den Genen. So, und zu dieser Frage, im Laufe unseres Lebens funktioniert das immer wieder ein bisschen schlechter. Also, man braucht jedes Mal, wenn eine Zelle sich teilt, muss man schauen, dass die Tochterzelle genau an die gleiche Stelle praktisch die nicht nötigen Gene ausschaltet. Also, wenn das Ganze kopiert wird, wenn Sie so, Sie haben ein Buch, zum Beispiel, und gehen zu, ich weiß nicht, es ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ich mache. Also, wenn Sie ein Buch haben und haben mit Geld gehighlightet und sie kopieren es, die Kopie enthält die Markierung nicht. Haben Sie schon festgestellt? Wenn Sie mit grün oder rot markieren, dann sehen Sie schon. Ja, genau. So, nehmen Sie an, jetzt haben Sie ausradiert die nicht nötigen Gene mit Gelb. Und dann wollen Sie das kopieren für die Tochterzelle. Dann kopieren Sie, dann müssen Sie per Hand nochmals alle die Stellen, die Sie hier gehighlightet haben, wieder highlighten in der Kopie. Und das müssen Sie auch bei jeder Zellteilung machen, mit dieser Methylierung. Und natürlich kann es sein, dass im Laufe des Lebens dann mein Stift nicht mehr so gut funktioniert. Und irgendwann versuche ich schon zu markieren, aber die Zellen, wenn es ein bisschen trocken ist, dann ja, wird nicht mehr so richtig markiert. Und das passiert genauso, als wir älter waren. Also bei jüngeren Personen bieten meistens die richtigen Ausschaltungssignale an den richtigen Ort. Aber desto älter wir werden, durch diese Zellteilung und dass mein Enzym nicht mehr so gut funktioniert, dann bleibt es an mancher Stelle, wo es sein müsste, ist es nicht mehr da. Und das ist eine von den Gründen, warum wir, als wir älter waren, plötzlich an Sachen erkranken und als 20-Jährige nicht. Ja? Das Ganze ist hier auch dargestellt, also das ist diese Methylierungsgabe, im Laufe unseres Lebens funktioniert es dann schlechter und schlechter. Und wie schon erwähnt, wie ich auch gut im Äußere, ein ganz entscheidender Zeitpunkt ist am Entstehen des Lebens. Ja? Da waren viele Signale gesetzt. Und Sie müssen auch überlegen, wenn eine Frau schwanger ist, natürlich werden neue Signale in den Baby gesetzt, aber auf der vierten, fünften Schwangerschaftswoche entstehen schon in der Baby die Zellen für die nächste Generation. Und da werden auch schon Signale gesetzt. Also wenn eine Frau schwanger ist, was sie isst,
Und was sie macht, beeinflusst nicht nur die nächste Generation, sondern womöglich auch schon die übernächste Generation. Ja? So. Und deshalb heutzutage sagt man, dass wahrscheinlich Diabetes Typ 2 und ganz viele andere Erkrankungen, die wir heute vermerkt sehen, wahrscheinlich nicht 100% der Ursprung haben, weil der Mann zu viel gearbeitet hat, sich nicht genug bewegt hat und zu viel gegessen hat. Viele Erkrankungen haben ihren Ursprung schon an der Entstehung von diesem Mann. Also während der Schwangerschaft und womöglich sogar vor der Schwangerschaft. Und damit Sie jetzt nicht denken, ah, dann müssen die Frauen, die Schwangerschaftsfrauen aufpassen, es gibt Studien, die zeigen auch die Männer, also die zukünftigen Väter, dass die machen Hindernisspuren. Zum Beispiel, wenn ein Mann als Jugendliche anfängt zu rauchen, bevor er 11 Jahre alt ist, also ganz früh mit dem Rauchen anfängt, seine Kinder haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, an Übergewicht zu leiden, wenn sie 18 oder 20 Jahre alt sind. Also was man macht, sogar Jahre bevor man Kinder hat, hinterlässt Spuren in die Information, in das Buch, die weitergegeben wird, damit ein neues Kind entsteht. Und vielleicht sagen Sie, ja, das mit den Beute glaube ich, aber bei Menschen ist das bestimmt nicht so. Das kann nicht sein. Ja?
Kann man heute schon, zum Beispiel jetzt eine gute Gele, die schützt vor Krebs, nehmen und einpflanzen? Und wie weit ist die Genmanipulation?
Nee, das kann man nicht machen, aber man wird, oder man ist dabei, das dritte Mechanismus, wie ich erklären werde, also diese Cell-Taste zu benutzen, damit man, wenn zum Beispiel eine von diesen Gaspedalgene, die Krebs befördern, zu aktiv ist, dass ich die Cell-Taste drücke, mittels Therapie, und sage, nee, also Fuß von Gaspedal ab, ich brauche dich nicht. Das ist schon in klinischen Studien, und ich schätze, in 4-5 Jahre ist das also wird benutzt. Und wir können auch durch Lebensmittel das auch beeinflussen. Soll ich auch.
Wir haben die Tabelle gesehen, die der Wahrscheinlichkeit, ob wir erkranken oder nicht, und wir haben gesehen, dass der Einfluss der Gene eigentlich nur 5-10% ausmacht. Sind diese Mechanismen mit uns eingeschlossen oder nicht?
Also diese 50-10%, also von diesen Kuchen, meinen Sie?
Ja.
Das waren Mutationen, also Fehler, die da sind und ich leider nicht ausschalten kann. Das ist zum Beispiel, haben Sie mitbekommen, letztes Jahr an Angelina Jolie hat sich die Brust entfernen lassen, weil sie eine von diesen Mutationen sei. Also Angelina Jolie hat sein Mandat gehabt, eine von diesen 5% zu sein. Sie hat von ihrer Mutter diese fehlerhafte Gen bekommen. Ja? Momentan gibt es keine Gentherapie, zum Beispiel für diese Brustkrebsgene. Vielleicht in Zukunft.
Aber meine Frage ist, wie sind die restlichen Mechanismen? Ob zum Beispiel jetzt konkret auf die Metaphysik, ist das schon nicht drin?
Oder nicht in diesen 5%. Die Methylierung spielt eine Rolle bei dieser 95%, also durch unsere Ernährung. Und deshalb erkläre ich das Ganze. Also, durch unsere Ernährung zum Beispiel, oder dass wir uns zu wenig bewegen oder rauchen oder was auch immer, beeinflusst die Methylierung von den wichtigen Genen, die dazu führen, dass womöglich Krebs entsteht. Ja? Ich werde dann ein Bild zeigen, das besser darstellt, denke ich. Gibt es sonst Fragen, bevor ich zu diesem Beispiel komme? Okay, dann vielleicht meinen Sie, ja gut, die Mäuse, glaube ich, aber bei Menschen kann das nicht so funktionieren. Ist schwer nachzuweisen, weil man kann keine solche Experimente mit Menschen machen. Aber es gab eine ganz gut ausgedachte Studie, wo ein Wissenschaftler sich eine Region aus Schweden angeschaut hat. Weil diese Region im 19. Jahrhundert ziemlich abgeschottet war. Also waren die Ernte gut war, toll, hatten sie ganz viel zu essen. Wenn die Ernte ausgefallen ist, es gab kein Supermarkt, es gab einfach wenig zu essen. Wenn sie bekommen. Und die hatten die Daten, wie gut war von der Ernte und wann ist jemand geboren, wann hat derjenige Kinder gehabt, wie lange haben die Kinder und die Enkelkinder gelebt. Und die haben sich überlegt, gibt es einen Zusammenhang zwischen was, wie viel ich esse und die Lebenserwartung von mir selber oder meinen Nachkommen. Und die haben das berechnet und haben nichts gefunden. Aber dann sind sie auf die Idee gekommen, nur nach der Männerlinie und nur nach der Frauenlinie zu schauen. Und haben festgestellt, wenn ein junger Mann zwischen dem 8. und 12. Lebensjahr so viel zu essen hatte, weil die Ernte ganz toll war in dieser Jahreszeit, seine Enkelkinder ja, haben im Schnitt abhängig von Berechnungsmodell, zwischen 6 und 32 Jahre weniger gelebt, als die Nachkommen von Männern, die nicht so viel zu essen hatten. Also wenn ein junger Mann, also ein Jugendlicher, besonders in dieser Alter 8 bis 12 Zeiten, zu viel isst, wahrscheinlich sieht man an ihm nicht, also weil er lebt sich ganz viel und sportlich, aber das hinterlässt Spuren sogar bei der Lebenserwartung von seinen männlichen Enkelkindern. Und das ist nachgewiesen worden, mit beiden Menschen. Und das Gleiche hat man gesehen, wenn man die Ernährung von der Großmutter angeschaut hat und wie lange die Enkeltöchter gelebt haben. Ja? Also, was wir machen, und deshalb hoffe ich, dass Sie sich. Dass Sie das Thema interessant finden und auch das weiter erzählen, weil ich denke, viele denken oft, ah ja, das ist meine eigene Entscheidung und meine Sache, was ich mit meinem Leben mache. Also ob ich zu viel, zu wenig esse, trinke, rauche, was auch immer, betrifft nur mir selber. Stimmt nicht. Es betrifft meine Kinder, wenn ich welche habe natürlich. Also wenn sie keine Kinder haben wollen, dann ist es ihre eigene Sache. Aber es betrifft ihre Kinder, ihre Enkelkinder und bei manchen Sachen sogar dritte, vierte, fünfte Generation. So, das ist einfach, weil Sie sich gefragt haben, welche Lebensmittel enthalten diese Stoffe, also Methionin, Folsäure, B12, B6, Cholin, die wichtigen epigenetischen Lebensmittel, Sesam, Spinat, Nüsse, ganz viel grüne Gemüse, vor allem Brokkoli. Habe ich gesagt am Anfang, manche mögen es nicht. Eine Hilfe für diejenigen, die keine Brokkoli mögen. Ich habe sie noch nicht probiert, aber die Brokkoli-Spürze, also wenn die anfangen so zu wachsen, sollen nicht so ein bisschen Geschmack haben und sogar höhere Konzentrationen haben von diesen wichtigen Stoffen. Also dann können sie Brokkoli-Spürze essen. Ja? dann Milch, Gemüse, Eier, Soja, Spinat nochmals. Ja? Und Sulforaphane ist ein anderer Teil von Brokkoli, die eine wichtige Rolle spielt bei dem zweiten Mechanismus, die ich gleich erklären werde. Und wie gesagt, Sulforaphane ist also wirklich, also Brokkoli ist was ganz Tolles. Ich weiß es nicht nur von Lebensmitteln, aber das ist eine Studie mit Krebszellen, ja, und es gibt ein Medikament für manche Krebstherapien, also es ist ein Chemopräparat, heißt 5-ASA-DC, also hat ein viel längerer Name, aber auf jeden Fall bremst es die Methylierung von Krebszellen. Und die sind in Untersuchungen mit Tieren, hat man festgestellt, dass man Sulforaphane, die Tiere essen, also sie können dann praktisch das ähneln, die Aktivität von diesen Chemomitteln mit Sulforaphane. Ja?
also nicht ganz so stark, vielleicht soll man morgens hoffentlich noch essen, aber man kann halt, man muss nicht nur immer Medikamente nehmen, man kann mit Lebensmitteln, mit seiner Ernährung dazu beitragen, dass das Ganze gedämmt wird.
Also fast 100%?
Ja, also nicht ganz 100%, aber also es ist 30% weniger schon. Ja, mit ihrem, ja, genau. Also das ist ein sehr starkes Medikament, wie nicht so jeder Körper benutzt wird. Aber man sieht, also auch mit Lebensmitteln kann ich die, also die Richtung oder die Aktivität von einem Medikament auch ja, versuchen, in die Richtung zu arbeiten. Und falls Sie schon immer die Frage hatten, vielleicht wussten Sie das schon, haben Sie sich gefragt, mit den Bienen, die Arbeiterin und die Königin, wie das so entsteht. Wer hat die Frage schon irgendwann mal im Kopf gehabt? Habe ich die Hände sehen? Keiner hat sie gefragt. Etwa doch die Hälfte. Warum? Die sind genetisch gleich. Also es ist nicht, dass die Königin andere Gene hat als die Arbeiterin. Ja? Es ist einfach Zufall, welche jetzt Königin wird oder welche Arbeiterin. Einziger Unterschied ist, dass die zukünftige Königin während ihrer Entwicklung einen speziellen Nachschub bekommt. Und zwar die Gelee Royale. Und was enthält diese Gelee Royale? Was sind die Wundermittel, die dazu beiträgt, dass also eine Biene, die viel größer wird und dann Eier, produzierende Eierstücke hat und die Arbeiterin nicht. Das ist der Unterschied. Unterschiedlich in dieser Gelee Royale gibt es tatsächlich diese Methylierungsenzyme. Also diese Gelee-Royale gibt viel mehr von diesen Enzymen, die notwendig ist, damit man die richtigen Gene an- und ausschalten kann. Und darum schaltet man andere Gene bei der Königin als bei der Arbeiterin aus und es entstehen halt unterschiedliche Arten von Bienen.
Aber warum gibt es nur eine Königin?
Weil nur in einer Zelle diese Gelee-Royale zur Verfügung steht. Wie das entschieden wird, also es ist ganz interessant, wie so eine Bevölkerungsgruppe von Bienen entsteht. Aber das weiß ich nicht. Aber jetzt wissen Sie, welche, also und das zeigt wieder, welche Einfluss ein einfaches Lebensmittel auf die Entwicklung hat. Ja? Und nicht nur Lebensmittel hinterlassen Spuren, auch was ich erlebt habe in meiner Kindheit, hinterlässt Spuren. Man hat bewiesen, dass bei 40-jährigen Männern, man kann Blut abnehmen, ich finde von allen Männern hier Blut abnehmen, hingehe aber wahrscheinlich auch bei Frauen, und ich kann untersuchen, welche, bei bestimmten Gene, ob sie an- oder ausgeschaltet sind. Und man kann voraussagen, welche Männer in ihrer Kindheit zu wenig hatten oder es ihnen nicht so gut ging, halt von dem sozialen Umfeld und so weiter, und welche eine bessere Kindheit hatten. Also das bleibt gespeichert. Und die Wissenschaftler, die das gemacht haben, könnten Blut von ihnen nehmen und sagen, sie hatten eine gute Kindheit, sie hatten eine nicht so gute Kindheit gehabt. Ja. Und diese Methylierung spielt eine Rolle nicht nur bei Gesundheit und so, sondern auch bei, und das ist, was ich am Anfang so ein bisschen erwähnt habe, dass wir Menschen uns unterscheiden von anderen Lebewesen, zum Beispiel Affen. Ja? Also ganz neu diese Studie, aber obwohl wir, also wenn ich die Gene von einem Affen mit uns vergleichen, sind die, das ist so ähnlich. Ja? Und das wird immer für die Evolution als Beweis zitiert. Aber eigentlich macht, also dass wir so ähnlich sind, und das ist trotzdem unterschiedlich, wenn wir uns anschauen. Ja? Und es hängt zum Teil mit dieser Methylierung zusammen. Also wir haben zwar ähnliche Gene, aber sagen wir mal, wir hätten die gleiche Gene wie eine Affe. Aber trotzdem bei der Affe bleiben manche Gene ausgeschaltet, bleiben uns Menschen angeschaltet worden und andere wiederum anders. Ja? Also es sagt nicht so viel, ob wir die gleiche Gene oder Buchstaben haben wie Sie oder wie eine Affe oder eine Katze.
wichtiger ist, wird diese Information benutzt oder nicht. Ja? Und das wird durch diese Methylierung gesteuert. Schreibemechanismus. Die Verpackung von der DNA. Ja? Sie haben in der Schule immer die Chromosomen so gesehen. Aber so sehen die nicht aus in einer Zelle. Nur zu der Zeitpunkt vor der Zelligkeit. Eigentlich schaut es so aus im Zellkopf. Also ein Virenform, wo Farben wie wollen hingehen, ja. Und natürlich, also Sie kennen das, wenn Sie auch ein Kind bestehen, also wenn man viele Farben hat, und aus irgendeinem Grund, ja, selbst braucht man den ganzen Farben runter, und es läuft alles, und dann ist es voll Wirrwarr, also man muss meistens abschneiden und dann. Oder mit der Haare, ja? Also bei einem wenigen Fall, wenn ich mit dieser Cabrio-Fall voll, dann fahre ich nicht mit offenen Haaren. Dann versuche ich meine Haare festzuwinden, weil sonst ist auch immer ein abschneiden. Und in der Zelle muss ich auch schauen, alles, was nicht gebraucht wird, soll ganz festgebunden bleiben, damit es nicht durcheinander kommt, damit es nicht zerbricht oder sich verknotet. Ja? Nur das, was gerade gebraucht wird, soll locker sein. Ja? Es schaut immerhin, also trotzdem ziemlich ein Wirrwarr, aber die Tatsache ist, nur die Stellen, die gerade gebraucht werden, weil ich sie lesen will, bleiben locker. Alles andere bleibt festgebunden. Also mit der Steckdose halt, also wenn der Kabel ganz lang ist und ohne Knoten, kann ich meinen Computer anschalten und es funktioniert. Dann kann mein Programm laufen lassen. Wenn ich einen Knoten habe in meinem Kabel, habe ich einen Kurzschluss oder was immer und es funktioniert nicht. Ja? So, das ist dieser zweite Mechanismus. Und zwar unser DNA, dieser Strang, damit das Ganze festgebunden wird, es gibt sogenannte Pistonen, das sind so wie Luftballons, und unser DNA wickelt sich um diese Luftballons um. Es gibt ganz viele Luftballons. Und wenn ich einen Luftballon habe, dann habe ich jetzt keine, aber sagen wir mal, ich habe einen Luftballon und dann habe ich immer meine Schwanz oder irgendwas, wo ich das festhalte. Wenn das gewickelt wird um die DNA, dann ist mein DNA ganz festgebunden und kann sich nicht bewegen. Wenn ich irgendwas ändere, damit das locker bleibt, dann ist mein DNA auch zugänglich. Ja? Und das ist dieser zweite Mechanismus. Also unser DNA ist im Zellkern nicht so, sondern es ist dies verpackt über diese Histonen oder Nukleosomen. Ja? Und was nicht gebraucht wird, ist so dicht verpackt. Nur wenn ich etwas lesen will, ist das locker. Sie können sich das auch vorstellen mit so. Also sagen wir mal jetzt, unsere Gene sind Rezepte. Ein Rezeptbuch und ich weiß, alle die suchenden Rezepte mag ich nicht. Ich will sie nie kochen, ich brauche sie nie. Also kann ich eine Klammer setzen um die Suppenrezepte und dann verliere ich keine Zeit und die Seiten gehen nicht kaputt, weil ich sie nicht brauche. Ja? Genauso dieser zweite Mechanismus. Das, was nicht gebraucht wird, wird dicht verpackt oder fest verpackt und dann es ist da, aber nicht zugänglich. Ja? Zum Beispiel diese Gastedal-Gene für den Fest, will ich nicht aktiv haben. Kann ich auch versuchen, durch diesen Mechanismus auszuschalten. Ja? Also ich habe die Methylierung und ich habe auch diese Verpackung. Haben wir auch schon zwei Mechanismen. Und so schaut es aus. Also wir waren locker oder ganz festgebunden. Und natürlich gibt es wieder Enzyme, also es gibt die einen, die helfen, damit das Ganze nicht verpackt ist, und es gibt die Enzyme, die dazu führen, dass das Ganze locker bleibt. Und die Aktivität von diesen Enzymen kann ich durch Lebensmittel steuern. Stimmt das wirklich? Ja, das stimmt. Und also viele sind die gleichen Lebensmittel wie bei der Methylierung. Ja? Und es sind nicht nur Lebensmittel, die das Ganze steuern. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Beispiel habe, aber heute Abend auf jeden Fall. Es gibt andere Sachen, die das beeinflussen können. Nachgewiesen. So, und dieser Mechanismus, unsere kleine Pfote, unsere Escape-Taste, ja, also diese Escape-Taste, ich hatte eine Stelle, ich hatte eine Reste, also ich habe mein PowerPoint-Programm gestartet und entschieden, ich will kein PowerPoint laufen lassen. So gibt meine Escape-Taste, ja, schalte ich aus und dann, ja, es ist da, zwar installiert in meinem Computer, aber ich benutze es momentan nicht. Und mit der Escape-Taste von unserer Szene kann ich das Gleiche machen. Es ist ein bisschen komplizierter, der Mechanismus. Ich werde versuchen, es zu erklären. Ja? Es ist folgendermaßen. Also in unserer Szene haben wir alle Facetten, die 22.000 Facetten. Aber die Szene kann sich kein neues Buch kaufen, wenn es beschädigt wird. Ja? Und ich glaube, ich habe das Bild jetzt nicht. Ich schau mal, ja, schon. Also in der Küche schaut es meistens ein bisschen dreckig aus. Ja? Ich habe einige Kochbücher schon, sagen wir mal, ganz hässlich. Also ich kann manche Rezepte in meine Kochbücher nicht verletzen, weil ich den Fehler gemacht habe, sie in der Küche mitzunehmen. Und da ist Milch und Öl und was auch immer aufgetopft. Und ich kann manche Stellen nicht verletzen. Ja? Die Seele kann sich das nicht leisten. Ja? Weil sie kann kein neues Buch kaufen. Also, jedes Mal, wenn die Seele etwas produzieren will, es gibt so einen Zellkopf, wo die ganzen Bücher sind. So. Und dann wird das Rezept der Käsekuchen kopiert und das Buch bleibt im Zellkorb und in der Zytoplasma wird die Käsekuchen gebacken. Ja? Und jedes Mal, wenn ich Käsekuchen backen will, muss ich neue die Rezept aufschreiben und kommen und so kochen oder backen. Aber wenn ich zu viele Käsekuchen heute gebacken habe und die Leute draußen sagen, hör mal auf, wir haben schon zu viele Käsekuchen gegessen, es gibt einen Mechanismus, wo vom Stellkorn einfach ein kleines Stückchen, ganz kurz, 20 Buchstaben lang. Also ein Gen hat meistens so 500 bis 10.000 Buchstaben. Aber es gibt so kleine Botschaften, nur 20 Buchstaben lang vom Zellkern und da heißt man nur ein Wort, zum Beispiel Käse. Ja? Und dann schickt man vom Zellkern diese kleinen Worte zum Zytoplasma, zu der Küche und sagt, überall, wo du das Wort Käse in einem Rezept findest, sollst du dich dazu haften und das Ganze wird zerstört. Und dann kann ich keine Käsekuchen backen, weil das Rezept nicht handelbar ist. Ja? Also es ist praktisch ein zusätzlicher Steuerungsmechanismus. Auch wenn der Zellkern entschieden hat, wir wollen das jetzt machen, entweder kommt es von einer anderen Zelle oder es wird von der gleichen Zelle produziert und sagt, nein, stopp, es geht, wir wollen das nicht. Ja? Und momentan kennen wir etwa 2000 von diesen sogenannten Mikro-RNA, heißen die, ja, müssen Sie sich nicht merken, aber die kontrollieren die Aktivität von etwa 50% der Gene. Ja. Also die sind ganz wichtig. Und die werden in Zukunft eine ganz große Rolle in der Medizin spielen. Das war, was ich gesagt habe. Also die werden zu Therapie und auch zur Diagnose von vielen Erkrankungen benutzt worden in den kommenden Jahren. Zum Beispiel Augenerkrankungen, ich weiß schon, kennt jemand schon mit altersbedingter Makuladegeneration? Also meistens ältere Menschen haben das, dass sie so graue Flecken sehen, also nicht so gut denken können. Also bei altersbedingter Makuladegeneration kann man im Blut feststellen, dass es einige von diesen mRNA gibt. Und zum Beispiel man kann, es ist noch in der klinischen Phase, aber man kann bei Menschen, bevor sie so häufig Alzheimer haben, schon im Blut nachschauen Und es gibt 5 von diesen mRNAs, die man nachweisen kann bei Alzheimer-Patienten und nicht bei anderen Demenz-Patienten. Und dann wird es eine einfache Blutuntersuchung, wenn man Blut abnimmt und sagt, leider finden wir das, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie an Alzheimer erkranken zum Beispiel. Ja? Also diese kurze Worte, die bleiben manchmal nicht nur in der Zelle, sondern die liegen auch in der Blutbahn, ja, man kann sie nachweisen. Und wie gesagt, wenn man sieht, es gibt zu viel von den einen, dann kann es bedeuten, dass gerade diese Erkrankung entsteht und so weiter. Also in Zukunft wollen sie, vielleicht nicht unter diesem Namen, aber die wollen eine wichtige Rolle in der Medizin spielen. Also das sind die 2 Mechanismen, die es gibt, damit die Aktivität von den Genen gesteuert werden kann. Und bei diesen mRNAs spielt eine davon, also ich habe gesagt, es gibt 1800 bekannt, die haben so alle eine Zahl bekommen. Und man hat festgestellt, also das wurde vor 2 Jahren publiziert, dass diese mRNA 941 zum Beispiel bei uns Menschen im Gehirn nachweisbar ist, aber nicht bei Affen. Ja? Und also das, und es scheint eine Rolle für die Sprache zu spielen, also dass wir sprechen können und Affen nicht. Ja? Also das ist wieder ein Beispiel, wo halt diese epigenetischen Mechanismen uns unterscheiden von anderen Lebewesen. Und Sie sehen, also es ist nicht so einfach, also es reicht nicht, wie ich am Anfang gezeigt habe, einfach unser Genom zu kennen. Ja? Es sind viele verschiedene andere Faktoren oder Bereiche, die wichtig sind, damit wir gesund werden können oder erkranken. Also es ist wichtig, unser soziales Umfeld. Es ist wichtig, unser Epigenom. Ich wollte nochmal highlighten. Okay, also Genom, Epigenom, soziale Faktoren habe ich jetzt alles ein bisschen erklärt. Und ich glaube, wir machen jetzt eine Pause, oder? Ja. Und dann erzähle ich ein bisschen weiter. Also ich weiß nicht, wie lange jetzt.
Ich denke, wir sollten das nutzen, um ein bisschen ein paar Schritte zu tun.
Das ändert auch Ihr Epigenom, wenn Sie jetzt laufen und frische Luft nehmen. Und in, also im nächsten Teil erkläre ich etwas ganz Spannendes über einen anderen Bereich von diesem hier. Also es wird nicht also nur um Gene gehen, sondern um ein ganz anderes Sache, die ganz spannend ist. Ja.